So, ihr Lieben, es ist Remix-Time. Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte und heute wird wieder extra lang geremixed. Hallo Jens.
Hallo. Hallo, ich krieg gerade Muckis. Also, das Eis, da steht Mucki dran, ne? Weil bei einer Remix-Folge, da gibt es ja immer was Besonderes. Und heute gibt es mal Eis. Und das Eis macht Muckis. Ne, ist von Muckis. Ne? Die billigste Schokolade drin. Aber danke, danke. Ne? Weil alles, was jetzt kommt, da geht einer hier volles Herz auf.
Nö.
Schon so oft hat er mir das schon erzählt, dass er unbedingt, und das müssen wir machen, das müssen wir, und das, da habe ich so ein halbes Jahr bin ich schon davor, oder schon ein Jahr habe ich vorbereitet. Und kannst du mal voran, um wann es geht überhaupt?
Heute gibt es die Remix-Folge angekündigt, Welthits, und zwar mit bestimmten Vorzeichen. Also Welthits kann ja jeder anders sehen. In Australien gibt es bestimmt Hits, die sagen, das sind Welthits, die wir hier vielleicht gar nicht kennen oder die bei uns bloß die Charts angestoßen haben, aber dort keine hohen Platzierungen hatten. Und deshalb habe ich gesagt, wir machen das Thema Welthits unter der Bedingung, erstens gibt es heute drei Hits. Ja, von jedem gibt es drei Songs. Zweitens, die Songs müssen aus jeder aus einem anderen Jahrzehnt sein. Und jetzt kommen wir zum Thema Welthits. Und zwar muss es so sein, dass die Songs alle zumindest in USA, UK und Deutschland mindestens Platz 3 in den Charts erreicht haben müssen. Ja, also der Song, über den wir sprechen, der muss in den drei Märkten mindestens auf den ersten drei Plätzen gewinnen. Allen drei Märkten auf den ersten drei Plätzen.
So, Freunde, und da geht's erstmal los. Ne? Also. Jetzt geht schon ein Mucki auseinander. Deine Muckis gehen schon auseinander hier. Da geht's halt schon los, ne? Dass man irgendeine Möglichkeit finden muss, dort Titel zu finden, die diese Sachen erfüllen. Es gibt Titel, keine Frage, aber es ist halt eine schon eine zeitaufwendigere Arbeit, das soweit zu finden. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit oder ob eine KI dann beauftragt hast, gucke mal nach, oder ob du grundsätzlich Lieder immer im Blick hattest, die unbedingt und die dann auch schon die Kriterien erfüllt hatten.
Also ich bin drauf gekommen, weil ich hatte bei einer Recherche herausgefunden, dass in den 80ern gab es ganz wenige Songs, die in allen drei Märkten auf Platz 1 waren. Unter anderem Michael Jackson, Billie Jean. Aber Michael Jackson hatten wir ja schon. Dann kann ich dir sagen, wie ich vorgegangen bin. Ich bin nämlich dann ganz oldschool geworden. Also ich habe erst die KI gefragt. Und die KI hat Ergebnisse rausgeschmissen. Hat zum Beispiel gesagt, Survivor, Eye of the Tiger. Der hat aber in Deutschland bloß Platz 18 erreicht. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht stimmen. Und habe den nachgefragt. Und der hat mir immer wieder Ergebnisse gebracht. Wo ich dann gesagt habe, das kann nicht stimmen. Das geht einfach nicht. Und dann bin ich folgendermaßen vorgegangen. Und zwar bin ich ganz gewieft gewesen, ja, pass auf.
Gewieft gewesen.
Es ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hit, der in den USA auf Platz 1 ist, auch in Deutschland in die Top 3 kommt, ist höher, als wenn ein Hit, der in Deutschland in den Top 3 war, in den USA auf Platz 1 war. Und da bin ich auf Wikipedia gegangen und da gibt es eine Seite oder beziehungsweise gibt es mehrere Seiten, die zeigt alle Platz 1 Platzierungen eines Jahres an. Die habe ich mir durchgesehen und habe dann geguckt, okay, das hatten wir noch nie. Und dann habe ich geguckt, wo ist denn die Platzierung von diesem Song dann in UK und Deutschland gewesen. Und so bin ich das Ganze durchgegangen.
Erstaunlicherweise habe ich das auch so gemacht. Und das hat mich halt genervt, ganz einfach genervt. Deswegen ist das Lieblingsfolge bei meinem Gegenüber, ne, heute, aber bei mir ist eher so die Nervfolge, weil der Aufwand ja schon noch ein Stückchen höher ist, um einfach dort nachzugucken.
Nö.
Weil ich habe drei Seiten aufgemacht und bei mir, lieber Freund Marcel, haben alle drei hat das Lied bei allen dreien dieselbe Platzierung bekommen.
Also ich habe zwei Songs, die haben in allen drei Ländern auf Platz 1 gestanden.
Ich habe auch, das meine ich damit, ich habe drei Songs, die sind in allen Ländern. Und natürlich ist jetzt das Thema, da wir die Recherche ja ähnlich gestaltet haben, dass die Wahrscheinlichkeit umso höher ist, dass wir drei alle dasselbe Lied in jedem Jahrzehnt haben.
Nur mein dritter Song hat zwar in UK und USA Platz 1 erreicht, aber in Deutschland nur Platz 2.
So, und das zweite Problem, bevor wir dann wirklich losstarten, ist natürlich, was willst du zu diesem Song erzählen? Oder besser gesagt, ich habe mir persönlich ausgespart irgendwelche Vita-Geschichten von der Band, dem Künstlerin, sondern reinweg nur um diesen Song drumherum. Die Infos habe ich mir rausgenommen und alles andere vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt, weil wenn man das aufschlüsselt und jeder dann nochmal ein großes Referat drüber hält, dann haben die Hörenden nicht so viel davon, weil die von den Leuten, wo wir jetzt drüber reden, sind an sich die Vitas oder ist die Person soweit bekannt? Weil nicht ohne Grund haben sie Platzierungen bekommen.
Du hast einfach faul, ja. Du warst faul, sagst du einfach.
So. Und so. Hier, jetzt hat er wieder einen Strich gemacht, habt ihr gehört? So? Ja, okay, gut.
Mein Song Nummer 1 hat aktuell 727 Millionen Spotify-Plays. War Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in UK und Platz 1 in den USA.
Von welchem Jahrzehnt reden wir denn jetzt?
Kommt doch gleich.
Ach so.
Kommt doch gleich. Erschienen im März 1978 ist dieser Song. Also ich bin in den 70ern, lieber Jens.
Bin ich nicht.
Das ist schön. Es ist Filmmusik. Die Single wurde 5,8 Millionen Mal verkauft. 3-mal Gold, 7-mal Platin. Und es ist ein Duett. So, und da es Welthit ist, gibt es nie mehr Informationen.
Gibt es nie mehr Informationen? Nee. Dann wird das wahrscheinlich aus Grease irgendwas sein. Nur so kann ich mir das vorstellen. The One That I Want.
Siehst du? Kommst doch drauf. Was ärgerst dich denn?
Naja, ja. Dann hören wir jetzt mal rein in die Musik.
Hören wir jetzt mal rein. Auf. Ist doch ganz einfach.
Ich kann mich schon mal aufregen, ja.
Nee. So, John Travolta und Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Ist ein Popsong von John Travolta und Olivia Newton-John aus dem Jahre 78. Das Lied wurde von John Farrar für den Film des Musicals Grease geschrieben und produziert. Der Soundtrack zu dem Film zählt zu den erfolgreichsten Alben aller Zeiten mit über 30 Millionen verkauften Einheiten. Reden wir erstmal über John Travolta. Geboren wurde er am 18. Februar 1954 in Inglewood, New Jersey, USA. Wuchs in einer italo-irischen Familie auf. Mutter war Schauspielerin und Lehrerin. Erster Erfolg mit der TV-Serie Welcome Back, Coter von 75 bis 79. Weltweiter Durchbruch mit den Filmen Saturday Night Fever 77 und Grease 78. Bekannt für Tanzszenen und musikalisches Talent. In den 80er Jahren Karriereknick, Rückkehr mit Pulp Fiction 94 und Quentin Tarantino. Weitere bekannte Filme, Face Off 97, Get Shorty 95, Hairspray 2007. Er war zweimal für den Oscar nominiert. Verheiratet ist er mit der Schauspielerin Kelly Preston, die 2020 starb. Er hat 3 Kinder. Er ist Mitglied der Church of Scientology und er ist auch als ausgebildeter Pilot aktiv und besitzt mehrere Flugzeuge. Kommen wir noch zu Olivia Newton-John. Dame, also sie trägt den Titel Dame oder Dame, Olivia Newton-John, wurde geboren am 26. September 1948 in Cambridge und ist gestorben am 8. August 22 in Santa Venice Valley in Kalifornien. War eine britisch-australische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Brustkrebsaktivistin. Die vierfache Grammy-Preisträgerin zählt zu den größten Stars der 1970er und frühen 1980er Jahre. Ihr Vater war walisischer Herkunft, Deutschlehrer und im Zweiten Weltkrieg Geheimdienstoffizier. Ihre Mutter war die Tochter des Physikers und Nobelpreisträgers Max Born. Die Familie zog 1954 nach Australien. Frühe Begeisterung für Musik und erste Auftritte als Jugendliche. Gewann mit 12 Jahren einen Lookalike-Wettbewerb, spielte mit 17 in einem australischen Film mit und hatte eine erste Beziehung mit Ian Turbell. Gewann eine Talenteshow und reiste nach England. Erste Single 1966 bei Decca, zunächst ohne Erfolg. Karriereaufbau durch die Beziehung mit Bruce Welch und Zusammenarbeit mit Cliff Richard. Erste Hits in Großbritannien und USA ab 71, darunter If Not For You. Ihr Stil war eine Mischung aus Folk, Pop und Country-Balladen. Erster internationaler Erfolg mit Coversongs und dem Hit Banks of Ohio. Ab 73 große Erfolge in den USA mit den Songs wie Let Me Be There, I Honestly Love You, Grammy-Gewinnerin, aber Kontroversen wegen Country-Zugehörigkeit. 74 Teilnahme für Großbritannien beim Eurovision Song Contest, da ist er wieder und da hat sie Platz 4 erreicht. Weltweiter Durchbruch, 78 mit dem Musicalfilm Grease an der Seite von John Travolta, mit Hits wie You're the One That I Want, was wir gehört haben, Summer Nights, Hopelessly Devoted to You. 1980 Hauptrolle im Musicalfilm Xanadu. Der Soundtrack war erfolgreich. Den hat sie zusammen gemacht mit wem? Xanadu?
Giorgio Moroder?
Nein, noch eine Chance. Kann ich mal Eis essen?
Ja, sonst fließt weg dein Eis. Sonst kriegst du keine Muckis. Nee, erzähl mit wem?
Electric Light Orchestra.
Okay, ja, gut. Im Übrigen, Olivia, hier Newton John erinnert mich hier Physical, das Lied Physical. Ja, gab es im Übrigen auch eine Disco auf Mallorca.
1981, ja. Hitsingle Physical. 10 Wochen auf Platz 1 der USA, wäre sofort gekommen. Neues sexy Image, Grammy für das Musikvideo. Weitere Hits bis 83, darunter Heart Attack und Twist of Fate. Film mit Travolta 83, zwei vom gleichen Schlag, floppte. Frühe 1970er Jahre, Auftritte in Deutschland, unter anderem in Ilja Richters Disco und Musikladen. Ein Konzert 78 in Hamburg. Auszeichnung durch deutsche Jugenderschriften. Dann hat sie, wie gesagt, mehrere Alben. 85 ein Album, 88 ein Album. 92 gehen wir mal in die 90er rein. Diagnose Brustkrebs, Karrierepause. 94 autobiografisches Album Gaia, The Woman's Journey. Engagement in der Krebsaufklärung und Benefizprojekten. Gründung der Marke Koala Blue mit Pat Carroll, später Insolvenz. 98 dann Comeback mit Country-Album Back in with the Heart. Erneuter Erfolg von Grease, weltweite Tourneen und Duettalbum 2. 2004 Album Indigo, Woman of Swing. 2010 Duett mit Elaine Page. 14 bis 16 eigene Show mit Summer Nights in Las Vegas. 2018 Veröffentlichung ihrer Autobiografie Don't Start Believin'. 2020 Ehrung als Dame Commander des Order of British Empire. 2017 hat sie dann eine erneute Krebsdiagnose mit den Metastasen in der Wirbelsäule erhalten. Auftritt trotz Krankheit mit Tochter Chloe in Sharknado 5. 2018 erneutes Krebsrezidiv und 2022 ist sie dann im Alter von 73 Jahren in Kalifornien gestorben. 2023 dann Staatsbegräbnis in Melbourne. Von 84 bis 96 war sie verheiratet mit Matt Latanzi, hatte eine Tochter, spätere Beziehung mit Patrick Dermott, der 2005 spurlos verschwand. Ab 2008 war sie dann mit John Easterling verheiratet. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Ein Song,
der die Wanne ist voll, ne?
In allen drei Ländern auf Platz 1 war.
Nur die deutsche Coverversion, Dieter Hallervorden und?
Dieter Hallervorden und, warte mal, und?
Helga Feddersen.
Helga Feddersen, genau. Die Wanne ist voll.
Genau.
Gut, Jens, jetzt komm mal, in welchem Jahrzehnt bist du denn jetzt?
Ich bin jetzt in den 80er Jahren. Und ich habe schon gemerkt, also schon gewaltig, wenn man das alles rausnimmt. Deswegen habe ich mich wirklich persönlich nur auf dieses Lied beschränkt.
Okay, dann?
War vom 31.05. bis 13.07.1987 auf der Insel Platz 1. War vom 15.06. bis 19.07.1987 in Deutschland Platz 1. War vom 27.06. bis 10.07.1987 in USA Platz 1.
Okay.
Und jetzt Hilfestellung, nicht viel. Und ich habe, weil es ja wirklich schöne Lieder sind, die nicht ohne Grund Platz 1 sind, ich habe mir also keine Kritiken mal bei der Schweizer Hitparade rausgesucht, parade.ch, sondern nur positive Sachen. Das war schön, als auf dem Dancefloor auch nach Melodie gefragt war. Ein Meisterwerk und eine super göttliche Stimme. Regt wirklich zum Tanzen an. Über 28,6 Millionen Spotify-Follower. Über 1,4 Milliarden Spotify-Plays, an die 520 Millionen YouTube-Plays, alle Videos und über 1,5 Millionen Insta-Follower.
Okay. Ha! Es könnte natürlich sein, nee, das könnte nicht sein, dass wir denselben Künstler haben, bloß unterschiedliche Songs. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich überlege gerade.
Nee. Die Gefahr ist halt gegeben bei dieser Remix-Folge, was ich ja schon am Anfang
geteasert habe. Wir sind 87.
Ja, wir sind 87.
Dann sage ich jetzt mal Kylie Minogue.
Nein.
Okay, dann müssen wir reinhören.
Dann hören wir mal rein.
Also während des Hörens sind ja einige des Gepanzen oft gekommen, aber das werden wir im Laufe dieser Folge klären, weil ich bin der festen Ansicht, dass wir Whitney Houston schon mal besprochen haben. Kann mich noch erinnern, dass ich sogar einen Vortrag gehalten habe, dass sie in ihrer Badewanne gestorben ist. Kann ich mich sogar daran erinnern. Aber wir klären das jetzt noch während dieser Folge.
Es ist ja so, liebe Freunde, bei der Vorbereitung von diesen Sendungen greife ich natürlich auch auf unsere Musik-Podcast-Playlist zu. Und in Whitney Houston gibt es an sich keine Lieder, bekannte Lieder, die nicht bei Spotify vorhanden sind. In dem Falle liegt es dann an einer gewissen Nicht-Eintragbarkeit von diesem Lied, was wir angeblich gehabt haben sollen. Oder wir haben tatsächlich kein Whitney Houston-Lied gehabt, was ich davon ausging. Und deswegen, liebe Freunde, das war, wie gesagt, der Platz 1 in allen drei Ländern, nicht nur da, sondern über weltweit mit dabei, nämlich die liebe Whitney Houston und I Wanna Dance With Somebody, einer der Überhits. Was sagte denn die Künstlerin zu diesem Überhit? Da hat mal wieder, habe ich mal KI mir helfen lassen. Sie sagte, das Lied sei ein Ausdruck ihrer Freude und ihrer Sehnsucht nach einem Partner, mit dem sie durchs Leben tanzen könne. Der Song wurde von George Merrill und Shannon Rubicam geschrieben, welche auch den vorherigen Hit How Will I Know geschrieben haben. Song ist Ausdruck von Optimismus und Freude gleichermaßen. Wurde von Fans und Kritikern gelobt, dieses Lied. Song verkaufte sich 4 Millionen Mal und wurde nach I Will Always Love You Houstons zweiterfolgreichster Titel. Die Single war die erste Single des Albums Whitney, ausgekoppelt und am 2.5.87 weltweit veröffentlicht. 14 Nummer 1 Platzierungen weltweit, auch Schweiz, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Kanada und Australien. Ursprünglich war der Song im Country-Music-Stil geplant, aber aufgrund von Houstons Stil wurde daraus eine Dance-Pop-Nummer. 1988 gewinnt Grammy Awards beste weibliche Gesangsdarbietung Pop und ebenfalls bei American Music Awards unter Kategorie Favorite Pop Rock Single. Für die Musikproduktion wurde bis auf dem Altsaxophon ausschließlich synthetische Instrumente verwendet, was üblich war in 80er Jahren. Die Drumspur mit dem Roland TR-808 programmiert. Insgesamt hat dieses schöne Lied weltweit 5-mal Gold und 30-mal Platin erreicht. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
So, und ich kann dir sagen, wir haben über Whitney Houston in Folge 51 gesprochen. Aber, ich muss dir recht geben, wir haben keinen Song von dir vorgestellt, sondern in Folge 51 waren wir im Februar 2010 und das ist ja Todestag gewesen. Und deshalb steht das da drin.
Ja.
Deshalb kann ich mich daran erinnern. Und da muss ich dir recht geben.
Genau.
Und da bin ich auch fair.
Da bist du auch fair. Ja, genau. Schreibst du dir das immer auf? Oder?
Steht da hier drin. Ich kann das da durchsuchen. Das ist
ach so, okay.
Das Skript. Und da steht drin, da habe ich doch noch suchen lassen.
Ach so, das ist doch schön. Also Whitney Houston, eine begnadete Sängerin, wirklich sensationell. Das ist die Lieder, die sie der Welt hinterlassen hat und ist nach wie vor auch tragisch und deprimierend, wenn man halt, aber auch gut sehenswert, wenn man sich den Film nochmal anschaut, wo es um Whitney Houston geht.
So, dann mache ich jetzt meins.
Schon wieder Strich.
Meinen zweiten Song.
Na, mach mal.
Ich bin auch in den 80ern. Und zwar ist der Song erschienen am 27. Juli 1988.
Hm.
Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in UK, Platz 1 in den USA.
Hm.
Über nur dieser Song, nur dieser eine Song. 990 Millionen Spotify Plays.
Hm.
Die Single wurde 7,2 Millionen Mal verkauft. Das ist die erfolgreichste Single. Einmal Silber, 5-mal Gold, 12-mal Platin. Insgesamt verkauft von der Künstlerin oder vom Künstler 14,8 Millionen verkaufte Tonträger weltweit. Und der ist ein absolutes Phänomen. Und ist auch jetzt noch aktiv. Und hatte auch vor kurzem, ich würde sagen so vor 2 Jahren, waren seine Hits auf TikTok und in Reels extrem prominent.
1988, eine Nummer 1 in besagten drei Ländern.
In allen drei Ländern.
Und welche Jahreszeit, wann war das nochmal mit der Nummer 1?
Ende 88, also der Song kam am 27. Juli raus und im Herbst und Winter dominierte der Hit die Charts.
Also erst im Rick Astley wird es nicht gewesen sein. Oder doch, Rick Astley?
Hör mal reinhören.
Na, hör mal rein.
Hör mal rein. Wer ist es da gar nicht, Jens? Der gute alte Rick, never gonna give you up.
Keine Frage, ist ja jetzt auch schon mein zweiten Song, den ich erraten habe. Aber wie ich schon gesagt habe, die Vorbereitung war durchaus nervig für diese Sendung, ne?
Ich fand's nicht nervig. So.
Und wieder ein Strich.
Genau. Richard Rick Paul Astley, geboren am 6. Februar 66 in Newton L. Willows, Lancashire, heute Merseyside, ist ein britischer Sänger. Rick Astley wuchs als jüngstes von vier Kindern im Norden Englands auf. Sein Vater förderte früh sein musikalisches Talent und meldete ihn im Kirchenchor an. Schon als Kind gründete er erste Bands. Mit Schulfreunden gründete er die Band FBI und spielte erste Konzerte. Sein Bekanntheitsgrad wuchs, erste Produzenten wurden auf ihn aufmerksam. Er verließ FBI, um eine Solokarriere zu starten. Dann schloss er sich der Hitfabrik Peter Waterman's Doc Aitken Waterman an. 87 erschien seine Debütsingle Never Gonna Give You Up. Die wurde dann aber später bekannt. Der Song wurde ein weltweiter Hit und erreichte in 15 Ländern Platz 1 der Charts. Seine zweite Single und das Album Whenever You Need Somebody waren ebenfalls erfolgreich. Wurde 88 mit dem BPI Award ausgezeichnet, für einen Grammy nominiert. Weitere Singles aus dem Album erreichten Top 10 Platzierungen weltweit. 88 erschien sein zweites Album Hold Me In Your Arms. 89 und 90 absolvierte er seine erste Welttournee durch Europa, USA, Asien und Australien. 91 erschien das Album Free mit einem künstlerisch ambitionierten Stil. Zusammenarbeit mit Künstlern wie Elton John, Michael McDonald, Climie Fisher, Erfolge in England und anderen Ländern, aber nicht mehr auf dem Niveau seines Debüts. 93 dann erschien das vierte Album Body and Soul. Zusammenarbeit mit Liza Stansfield und erneut Climie Fisher. Astley wurde Vater und zog sich aus dem Musikgeschäft zurück. Das Album verkaufte sich schlecht und erhielt wenig Presseunterstützung. Ab 2000 kehrte er zurück ins Studio. 2001 erschien die Comeback-Single Sleeping und das Album Keep It, Turn It On. Beide Veröffentlichungen erreichten die Charts, aber ohne großen Erfolg. 2002 erschien das Greatest Hits Album. 2004 erfolgte eine Compilation mit seinen besten Love-Songs. Ging er wieder in England auf Tour und 2016 erschien sein siebtes Studioalbum 50, so wie er damals wahrscheinlich vom Alter her war, erreichte Platz 1 der deutschen Charts. Anschließend ging er erneut auf Tournee. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Jens, so, das, schönes, schöne Erinnerung.
Ja, das Problem ist halt bei Rick Astley und Co., die hatten immer damals den Stempel aufgedrückt bekommen durch Doc Aitken Waterman. Und auch weitere Produktionen dann später wurde es schwieriger bei hiesigen Künstlern, bei Doc Aitken Waterman, dann was Neues irgendwo neu zu gründen. Einer der wenigen, die es geschafft hat, ist Kylie Minogue, die sich immer wieder neu erfunden hat. Aber halt an Jason Donovan zum Beispiel war dann auch irgendwann Geschichte. Ich glaube, im Musical ist er irgendwo noch dann hängen geblieben in Großbritannien, glaube ich.
Jason Donovan hatte noch einen großen Erfolg, als du Musikunterricht Jason Donovan gesungen hast.
Nein, aber Rick Astley hat wirklich eine schöne, markante Stimme und mir persönlich, mein Lieblingslied von Rick Astley ist Take Me To Your Heart. Das hat auch logischerweise Doc Aitken Waterman Sound und ja, total typisch 80s.
Genau.
Soweit also zu deinem zweiten Song Welthits. Ich komme zu meinem zweiten Song Welthits. War vom 1.6. bis 21.6.1997 auf der Insel UK Platz 1. War vom 23.6. bis 29.6.1997 in Deutschland Platz 1. Und war vom 24.5. bis 13.6.1997 in den USA Platz 1.
Elton John.
Nein. Damit bist du jetzt raus hier.
Damit bin ich raus, na gut. Na,
aber ich kann mal weiter erzählen. Schweizer Hitparade, wieder ein paar Sachen dazu. Erfrischender Sound gelungen. Kleiner Sommer-Gute-Laune-Song und schon wieder einer dieser geistreichen Titel. Ein ganz fieser Ohrwurm, der einem schnell auf den Zeiger geht. Über 2,6 Millionen Spotify-Follower, fast 390 Millionen Spotify-Plays insgesamt. Knapp 200 Millionen YouTube-Plays, alle Videos. Und über 505.000 Insta-Follower. So.
Ja, ich hab eh schon verkackt. Da müssen wir jetzt reinhauen.
Na, da hören wir rein.
Bobs.
Genau.
Das hätte ich nicht gedacht, dass die auf Platz 1 waren.
Das ist so, hast du damals die 90er Jahre erlebt. Na gut, du warst ja 97, warst du ja. Naja, da hast du andere 18. Sachen, ja. Dann war natürlich solcher ein paar Meinungen, Schweizer Hitparade war hier Kiddie Pop oder wie auch immer. Da war Hanson, da warst du raus. Da haben sich andere für Hanson interessiert.
Bobs.
Ich fand das auch damals so ein klein wenig befremdlich, muss ich ehrlich gestehen. Dieses Lied, aber es hatte kommerziell wirklich Erfolg in allen drei Ländern und darüber hinaus. Und auch wieder habe ich die liebe KI generieren lassen, was dann Hanson dazu sagt zu diesem Lied. Hanson betonte, dass der Song die Vergänglichkeit der Zeit und die Wichtigkeit, das zu packen, was man im Leben wirklich zählt, symbolisiert. Davon handelt dieser Song. Genau. Es ist eine US-amerikanische Band aus Tulsa, Oklahoma. Die 1980, 1983 und 1985 geborenen Hanson-Brüder treten seit 1992 in der Öffentlichkeit auf. Ihr erstes Album nahmen sie in Eigenregie auf. Ebenso das 1996 erschienene Album Mbop im Selbstvertrieb. Wurden dann beim South by South Festival in Austin als Straßenmusiker und vom Manager entdeckt. Und dadurch gab es einen Vertrag bei Mercury Records und die Karriere startete. Der Song wurde als erste Auskopplung am 15.04.97 von ihrem Album Middle of Nowhere veröffentlicht. Nominierung beim 40. Grammy für Aufnahme des Jahres und beste Pop-Performance einer Gruppe mit Gesang. Der Song war weltweit ein großer Erfolg, erreichte Nummer 1 in über 12 Ländern, darunter auch Australien, Kanada und Neuseeland. Wurde Platz 20 bei VH1 100 Greatest Songs of the 90s. Und noch ein paar Kritiken. Musikkritik von Larry Flick von Billboard. Der Ansturm von jugendgetriebenen Acts im Radio beschleunigt sich mit dem Beginn dieser mit Süßigkeiten überzogenen Pop-Konfekts. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie die Jackson 5 mit Begleitung eines Skizzen-Funkbeats und kratzigen Four-Grunge-Gitarren klingen könnte. Und Sie werden ein klares Bild davon haben, woher Hanson kommt. Und auch eine Rezension von Scottish Daily Record. Sie sind etwa halb so alt wie die Spice Girls, aber Hanson kann singen, ihre eigenen Instrumente spielen und das zusammen. Es muss wohl ihre amerikanische Erziehung sein. Im Jahr 2023, Zusammenarbeit mit englischen Popband Busted, gab es eine Neuauflage des Songs Mbop 2.0. Ne? Soweit also mein zweiter Titel, Platz 1 in allen drei Ländern, Hanson und Mbop.
Mbops. So. Es geht ja doch schneller als gedacht, Jens, weil du hast dich
schon wieder einen Strich.
Hast dich ja nie gekümmert. So, ich bin bei meinem Song Nummer 3. Der hat 361 Millionen Spotify-Plays. Hat eigentlich noch mehr, weil es von diesem Song zwei Versionen gibt. Er ist erschienen am 2. Juli 1990, also ich bin jetzt in den 90ern. Platz 2 in Deutschland, Platz 1 in UK, Platz 1 in den USA. 2,7 Millionen verkaufte Platten, nur von dieser Single. 5-mal Gold, 7-mal Platin. Für sein Gesamtwerk hat der Künstler geerntet 11-mal Gold, 24-mal Platin für alle Platten zusammen und hat verkauft 12,5 Millionen Tonträger. Es ist ein typisches One-Hit-Wonder und der Song ist heute ein absoluter Klassiker und geht immer noch.
Es ist was mit Feature, also oder nicht?
Nein, ohne Feature. Ohne Feature.
Und war in Deutschland welcher Platz nochmal?
Platz 2 in Deutschland und Platz 1 in UK und Platz 1 in den USA. Also ist ein absolutes...
In welchem Monat? In Deutschland?
In Deutschland würde ich sagen so August, September, wie gesagt, der ist im 2. Juli 90 ist er erschienen, der Song kam auf den Markt und ging in den USA innerhalb von 2 Wochen auf Platz 1. Es war für die damalige Zeit was komplett Neues. Es war was komplett Neues.
Also ich bin tatsächlich hin und her gerissen.
Zwischen was bist du denn hin und her gerissen?
Naja, ob es eine Dance-Pop-Nummer ist oder ob es was Rockigeres ist.
Du musst dich entscheiden.
Aber es wird wahrscheinlich eine Dance-Pop-Nummer sein.
Entscheide dich.
Ja.
Lieber Jens.
Ja, vielleicht Enigma, Sadness Part 1?
Nee, Jens. Ist auch keine Dance-Pop-Nummer. Wir hören mal rein.
Na, no? Hören wir mal rein.
Point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a high.
Krass. Immer noch, immer noch. Und für die damalige Zeit, das Novum war, es war der erste kommerzielle Erfolg für einen weißen Rapper, Vanilla Ice, Ice Ice Baby.
Genau, und so genau ist ja von Queen und David Bowie Under Pressure.
Genau, also zumindest
das Sample.
Genau, wir reden über Vanilla Ice. Bürgerlich heißt der gute Mann Robert Matthew Van Winkle. Geboren am 31. Oktober 67 in Dallas, Texas. Ist ein US-amerikanischer Rapper und einer der ersten weißen Rapper mit kommerziellem Erfolg. 1990 gelang ihm mit der Single Ice Ice Baby der internationale Durchbruch. Der Song basiert auf einem Sample, wie der Jens schon gesagt hat, von Under Pressure von Queen und David Bowie. Sein Debütalbum Hooked wurde 1990 als To The Extreme neu veröffentlicht. Album war 16 Wochen auf Platz 1 der Billboard Charts. Ice Ice Baby erreichte Platin, das Album 7-fach Platin in den USA. Mit der zweiten Single Bladed Funky Music hatte er weiteren Erfolg. Er war zu dieser Zeit der erfolgreichste Rapper weltweit. Verlor durch falsche Angaben seiner Plattenfirma an Glaubwürdigkeit, wurde in der Szene verspottet, unter anderem von Eminem und durch eine Jim Carrey Parodie, White White Baby. 91 kam sein Film Cool as Ice in die Kinos, 96 nahm er mit der Bloodhound Gang den Song Boom auf, 2001 wurde Ice Ice Baby von Reanimator neu aufgenommen, 2007 erschien der Song erneut mit Remixen im Elektro- und Hip-Hop-Stil, er nannte sich dann zeitweise wie Ice, um sich vom Image des One-Hit-Wonders zu lösen, 2005 erschien das Album Platinum Underground mit Stilwechsel, da hat er Crossover, E-Gitarren und neue Version von Ice Ice Baby. 2010 landete er mit Yet Ward eine weitere Chartplatzierung in UK und Irland. In Irland Platz 1, in UK Platz 2 mit der Neuaufnahme von Ice Ice Baby. Also der hat auch sämtliche Reinkarnationen hat er selber mitgenommen. Seit 2010 Moderator der Heimwerker-Show The Vanilla Ice Project. 2011 Teilnehmer der Show Dancing on Ice in Großbritannien. In 2012 spielte er sich selbst im Film Der Chaos ist Dead. 2020 dann eine Rolle in der Komödie The Wrong Missy. Und 2023 sprach er die Figur Hilo im Videospiel Crime Boss Rocky City ein. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, das ist ein Welthit, Jens. Richtig so, also das ist heute noch.
Das ist ein Welthit, zwar ein One-Hit-Wonder, aber es ist ein Welthit.
Ist ein absoluter Welthit. Du brauchst nur die ersten drei Takte anspielen, dann weiß jeder, was es ist.
Ja, ja. So.
Ich nehme an, du
jetzt
gehst
jetzt... Jetzt habe ich deinen so genommen. So,
jetzt gehst du wahrscheinlich in die 2010er, richtig?
Ich gehe jetzt
oder die
70er. Zu meinem nächsten. War vom 22.03. bis 11.04.2009 in UK Platz 1. War vom 13.03. bis 28.05.2009 in Deutschland Platz 1. Und war vom 11.04. bis 17.04.2009 in den USA Platz 1. Über 117 Millionen Spotify-Follower, über 1,6 Milliarden Spotify-Plays. Und über 1,5 Milliarden YouTube-Plays. Ich habe nochmal Meinung der Schweizer Hitparade. Edel Disco Schrammer tönt gut. Hammer. Mehr kann man nicht sagen. Lecker knusprig und ein scharfes Video. Genau solche Musik sollte es auf die einschaffen und dort bleiben.
Dann sage ich jetzt Kylie Minogue.
Nein. Wir hören mal rein.
Das gibt's doch gar nicht. Viele Grüße an die Lara, die wird sich jetzt bestimmt ganz doll freuen.
Genau. Wir sind bei Lady Gaga und dem Pokerface. Und wieder KI geholfen. Lady Gaga erklärte in mehreren Interviews mit, dass Pokerface primär über Sexualität und insbesondere über ihre eigene Bisexualität handelt. Sie deutete an, dass die Zeile Bluffin' with my Muffin eine Metapher für ihre Vagina sei, die eine Pokerface spielt.
Super.
Ne, da mal ein bisschen was zum Text. Pokerface war aus dem Jahr 2008, geschrieben von ihr und Red One und war die zweite Auskopplung aus ihrem Debütalbum The Fame. Der Song brachte Lady Gaga internationalen Durchbruch mit der Spitze der Charts. Über 16 Millionen verkaufte Einheiten, einer der meistverkauften Songs aller Zeiten. Grammy Award 2010, Auszeichnung Kategorie Best Dance Recording. Pokerface ist ein Popsong und folgt stilistisch der ersten Single-Auskopplung, Just Dance. Carrie Mason von Musikzeitung Billboard schrieb dazu, Pokerface habe einen Hintergrund aus Urban, Hip-Hop und Underground-Szene von New York City. Song enthält Sample vom Refrain von
Marbega.
Genau. Marbega von Bonnie M. Mama, Mama. Ne? Das hört man ja immer gut. Der Rolling Stone listet das Lied auf Platz 96 der 100 besten Lieder der 2000er Dekade ein. Insgesamt nur dieses eine Lied hat diese Geschichte 53 Mal Platin und auch einige Goldplatzierungen. Hier hat die entsprechende Schrifterkennung mir den Spaß gemacht.
Ach, also ein Schrifterkennung. Man schreibt es dann immer raus, man lässt es einfach so.
Ja, nee, hier muss ich nochmal nachreichen, aber ihr wisst ja, das ist schon ein Überhammer, dieses Lied. Pokerface nach wie vor nicht tot zu bekommen bei der Generation, die damit aufgewachsen ist.
Ein Welthit.
Ein Welthit. Ne? Und das waren meine drei Welthits.
Super, das ging ja schneller als gedacht, aber wir haben ja noch ein bisschen extra Time. Deshalb machst du jetzt dein Endquiz und da wird jetzt irgendwas kommen, um mir so richtig eine reinzuwirken.
Warum? Freunde, ihr habt es vernommen. Wir kommen zum Endquiz. Deutsche Künstler oder Produktionen schafften es mitunter auch in die US-Billboard-Single Hot 100 Charts. 29 Singles erreichten eine Top-10-Notierung und 7 die Spitzenposition. Die erste Nummer 1 darin stammt von Bert Kempfert, Wonderlight by Night 1961. Nun zur Frage, wie viele Singles insgesamt, Stand 25.01.2025, schafften es denn in die US-Billboard Hot 100?
Wie viele Singles insgesamt?
Insgesamt. Seit also so wie ich schon gesagt habe, Bert Kempfer war die erste Nummer 1, also seitdem.
Wir reden jetzt von deutschsprachigen oder von, weil Falco ist ja auch deutschsprachig, ja, ist aber Österreicher.
Es geht um deutsche Künstler oder Produktionen.
Deutsche Künstler sozusagen.
Deutsche Künstler und Produktionen. Also auch wenn dort irgendjemand anders davor gespannt wurde, aber es ist halt eine deutsche Produktion. So, also entweder 1, 93, 2, 117, 3, 133 oder 4, 156.
117.
Nein, es waren Stand 25.01.2025. 133 deutsche Künstler und Produktionen, seitdem es möglich war, haben es geschafft, in die US Billboard Hot 100 sich zu platzieren.
Gut.
Und davon halt 29 Singles in die Top 10 von den 133.
Okay.
Und das muss man schon schaffen mit entsprechenden Ideen.
Mit Ideen.
Genau.
Genau. Gut.
Und das war das Endquiz.
Gut, dann kommen wir zum Soundschnipsel. Und der Soundschnipsel, mein lieber Freund.
Sollte ja auch ein Welthit sein, oder?
Ist ein Welthit. Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in UK, Platz 1 in den USA. Erschienen im November 70 und im Januar 71 in den drei Charts, die ich genannt habe, in drei Ländern, auf Platz 1 der Charts.
Und ist Daniel Gerard mit Butterfly?
Nein, ist es nicht. Du hast schon verloren.
Nee, ich habe gar nicht gesagt. My Sweet Lord.
Kannst du abwarten, bis die anderen das auch... Jens.
Nein, ich musste jetzt extra, weil du hast das ja wieder extra gemacht. My Sweet Lord hast du extra gemacht. Wir waren wieder um dort eine Spitze in Richtung Beatles und Co. mir zu.
Und wer hat's gesungen?
Das war Ringo Starr, war das Ringo Starr? Es war auf alle Fälle einer von den Beatles.
George Harrison,
genau.
Okay, My Sweet Lord, genau. So, und damit haben wir die Folge, ja, die ging ja doch nicht so lange, abgerundet. So, mein lieber Freund Jens.
Also ihr müsst jetzt sehen, wie viele Shows waren, außer er schneidet das dann raus, müsst ihr dann gucken. Und dann irgendwann, wenn wir mal eine richtig super Sendung haben, müsst ihr uns dann schreiben, wo halt die meisten waren.
So, ja. Wir sind ja bei einer Remix-Folge. Die Sabine hat sich wieder gemeldet und ich hatte ja schon mal bei der letzten gesagt, die Sabine hat angefragt, wann wir mal wieder ein Land behandeln und sie wünscht sich gern Frankreich. Und da habe ich gesagt, die Länder, das entscheidet immer der Jens. Na, ob der Jens jetzt Frankreich nimmt oder so, das weiß ich nicht. Aber wir machen das so, lieber Jens, in den nächsten drei regulären Folgen gibst du unseren Zuhörern so einen kleinen Hinweis, in welches Land uns die nächste Länder-Remix-Folge sozusagen verfolgt wird. Das ist ein guter Vorschlag, oder? Immer so einen kleinen Mini-Hinweis, so du brauchst ja nicht die Hauptstadtsachen, da willst du gleich leider, mhm. aber so ein Mini-Hinweis. Mhm. No? Mhm. Oder nicht?
Mal gucken. Wir haben ein bisschen Zeit.
Wir haben ein bisschen Zeit. No? Weil die nächste Remix-Folge ist dann irgendwann mal im Juli erst.
Im Juli erst?
Im Juli erst.
Ach so.
Und die heißt Alle drei zusammen, heißt die Remix-Folge.
Seit wann tust du jede Remix-Folge bestimmen? Also jetzt quasi hintereinander?
Die heißt so, weil das ist nämlich die Geburtstagsfolge. Dann heißt es nämlich 3 Jahre Podcast-Musikgeschichte. Und deshalb habe ich gesagt, dann nennen wir die einfach alle drei zusammen.
Okay.
Das ist nur...
Was auch immer da rauskommt. Ne? Egal, das war gerade eben Marcells Lieblingsfolge hier, schon ewig. Und wir müssen Welthits. Und du mit deinen Nischenhits, wir brauchen Welthits, wir brauchen Welthits. Hat er heute seine Welthits bekommen. So. Und musste sogar mit mir streiten wegen Whitney Houston.
Kommentiert mal bei Spotify unter der Folge, ob euch das gefallen hat, ob ihr mal wieder mehr Welthits haben wollt oder ob ihr sagt, nein, der Jens soll weiter Nischenhits präsentieren. Schreibt einfach drunter und wir gucken dann mal, was wir draus machen. In diesem Sinne, ja Jens, du wolltest noch was sagen?
Ja, in diesem Sinne, schöne Pfingsten und bye bye.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. So.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.